Ja, wir haben in den letzten Tagen wirklich sehr, sehr viel erlebt und sehr spannende Zeit gehabt. Wir haben uns mit dem Universum beschäftigt und ehrlich gesagt, als ich mich so für manche Themen vorbereitet habe, habe ich selber sehr, sehr viel gestaunt, wie groß Gott einfach ist, wie großartig er alles gemacht hat. Und wir möchten euch so ein bisschen in dieses Thema ganz kurz mitnehmen. Einfach, dass ihr auch mit uns anfängt zu staunen, wie wunderbar das ist. Aber wir werden heute nicht sehr viel naturwissenschaftliche Dinge betrachten, sondern wir werden das geistlich betrachten und wir werden uns, oder uns besser gesagt, wird helfen ein Psalm. Das ist der Psalm 19. Der bekannte Schriftsteller C.S. Lewis, der die Narnia-Bücher geschrieben hat, er war auch, und das ist wichtig, das zu unterstreichen, er war Professor für Literatur. Er hat selber über diesen Psalm gesagt, ich halte dies für das großartigste Gedicht in den Psalmen und für einen der großartigen Texte der Welt. Wow, habe ich mir gedacht, wie großartig das klingt von, ja, nicht nur einem, der einfach so Bücher mag, sondern von einem Professor für Literatur, also dass er das so eingesehen hat. Tatsächlich wurde dieser Psalm vor circa 3000 Jahren von David geschrieben, aber doch bis heute wirkt er so frisch und so lebendig, wenn wir es lesen. Wer das Ganze mitverfolgt oder jetzt mitschreibt, dieser Psalm ist sehr einfach zu gliedern. Also es hat 15 Verse, Vers 1 bis 7 spricht David von der Offenbarung der Schöpfung über Gott. Verse 8 bis 12, dort spricht David über die Offenbarung durch sein Wort, also wo Gott sich oder wo das Wort Gott offenbart. Und für uns vielleicht sehr wichtig, Verse 13 bis 15, wie reagieren wir denn drauf? Wie reagiert der Mensch auf diese Offenbarungen? Lasst uns gemeinsam diesen Psalm lesen. Es sind 15 Verse und ich möchte euch einfach bitten, dazu aufzustehen. Ein Psalm Davids vorzusingen. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und das Firmament verkündigt das Werk seiner Hände. Ein Tag sagt es dem anderen und eine Nacht tut es der anderen kund. Ohne Sprache und ohne Worte, unüberströmbar ist ihre Stimme. Ihr Schall geht aus in alle Länder und ihre Rede bis ans Ende der Welt. Er hat der Sonne ein Himmelszelt gemacht und sie geht hinaus wie ein Bräutigam aus einer Kammer und freut sich wie ein Held, die Bahn durchziehen. Sie geht an einem Ende des Himmels auf und läuft dahin bis an das andere Ende. Nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Die Weisung des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Gesetz des Herrn ist zuverlässig und macht die Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Die Frucht des Herrn ist rein und bleibt ewig. Die Rechte des Herrn sind wahrhaftig, allesamt gerecht. Sie sind köstlicher als Gold und viel Feingold. Sie sind süßer als Honig und Honigseim. Auch wird dein Knecht durch sie gewarnt und wer sie hält, bekommt großen Lohn. Wer kann merken, wie oft er Fehler macht. Verzeih mir die verborgenen Sünden. Bewahre auch deinen Knecht vor dem Stolz, damit sie nicht über mich herrschen. So werde ich ohne Tadel sein und von großer Sünde rein bleiben. Lass das Reden meines Mundes und die Gedanken meines Herzens Wohlgefallen finden vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Amen. Setzen wir uns. Lasst uns einen Moment innehalten und auch diese Offenbarung anschauen. Und ich wünsche mir wirklich sehr, als ich das gelesen habe, ich wünsche mir sehr, dass die Reaktion von uns ähnlich ist wie von David einfach. Nachdem er das alles bestaunt hat, dass Ehrfurcht in uns kommt, dass unser Herz wirklich mal bewegt, die Dinge, die ich gleich anspreche, dass es uns wieder bewegt, wie die Kinder das so unter der Woche bewegt hat. Schon im zweiten Vers des Psalmes begegnen uns eine gewaltige Aussage. Hier wird nicht einfach nur beobachtet und einfach erzählt, sondern hier ist etwas, was etwas verkündigt. Es ist, als würde eine Botschaft uns entgegenrufen. Und wodurch geschieht das, sagt uns der Psalm, durch die Himmel und durch das Firmament. Im Hebräischen steht das Wort für Himmel in Plural. Das ist wichtig zu verstehen. Es geht nicht nur um den blauen Himmel oder nicht über die Wolken, die wir jetzt gerade hier sehen, sondern es geht um das ganze Universum. Das Universum, die unendliche Weite, die Sterne, die Galaxien, all das, das sprengt einfach unser, ja, Vorstellungsvermögen. Sie haben etwas zu sagen, sagt David. Und das passte sehr gut zu dieser Woche, wo wir über die Sterne geredet haben. Und ihre Botschaft ist sehr klar. Sie erzählen von der Herrlichkeit Gottes. All das, was du siehst, wenn du den Himmel anschaust, das erzählt, das redet dir, das spricht dir zu von Gott, von seiner Existenz, von seiner Schöpfung. Wie wunderbar er ist, was für Farben er benutzt hat, was für Formen, was für Geheimnisse, was für eine Tiefe Gott hat. Und ganz ehrlich, wenn ich mich damit beschäftige, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich macht das wirklich sprachlos. Und je mehr ich mich hineindenke, je mehr ich das anschaue, desto mehr fasziniert mich, dass wir kreativ, wie wunderbar und wie, ja, fantasievoll Gott einfach ist. Wie er alles erschaffen hat, kleine und große Dinge. Wie ein Architekt, der Beste, den ich kenne, wie der beste Baumeister, der sich so viel Zeit genommen hat. Wisst ihr, während der Kinderfreizeit habe ich den Kindern ganz bewusst etwas aufs Herz gelegt. Ich habe ihnen etwas empfohlen. Ich habe gesagt, schnapp dein Papa und Mama, am besten, wenn es ganz dunkel ist, und geh in den Garten und schau dir die Sterne an. Also wenn dein Kind das macht und du fragst dich, was ist hier los, warum muss ich nachts aufstehen, ja, ich bin schuld, ich habe ihm das ins Herz gelegt. Aber mal ehrlich, wie oft nehmen wir uns Zeit als Erwachsene, wie oft nehmen wir uns Zeit, um den Himmel zu betrachten? Wann bist du letztes Mal nachts rausgegangen, hast dich hingestellt und hast einfach 5, 10 oder 20 Minuten sich das angeschaut? Ich weiß nur, wir haben uns mit meiner Frau, das ist schon ein bisschen länger her, vor 2, 3 oder 5 Jahren war das, wir haben uns in den Garten in der Decke hingesetzt, mit der Decke, und haben uns den Himmel angeschaut. Und wisst ihr, nach 20, 30 Minuten gewöhnen sich eure Augen und ihr könnt viel mehr sehen, viel, viel mehr sehen, als ja ihr am Anfang das seht. Und ihr kommt wirklich nicht aus dem Staunen raus, wie wunderbar der Himmel ist, wie das alles glitzert, was da so rumfliegt alles. Seid wie kleine Kinder und geht und macht das. Nehmt euch diese Zeit. Es ist so wunderschön, diese Momente zu erleben. Aber wisst ihr, was mich so fasziniert, wenn ich in den Himmel schaue? Ich schaue in den Himmel und ich denke, eigentlich verbindet mich gerade etwas mit David, denn in den gleichen Himmel, vor 3000 Jahren hat er geschaut und er hat die gleichen, größtenteils die gleichen Dinge gesehen. David schaute und ich schaue das Gleiche an. Ist das nicht Wahnsinn, also das zu verstehen? Wir schauten das Gleiche an, es verbindet uns irgendwie. David war ein Hirte und das bedeutet, er war oft draußen, fernab der Stadt, vom Lärm, vom Licht, weit weg. Und er war oft ja nachts auch mit seinen Schafen da. Und ich glaube schon, dass er sehr oft da saß und sich das Ganze angeschaut hat. Und ich denke, so entstand auch dieser Psalm in seinem Herzen. Seit jener Zeit ist viel passiert. 3000 Jahre. Aber ich habe mich gestern gefragt, was würde David mit dem Wissen, was wir heute über den Himmel und das Universum haben, denn wir wissen um einiges mehr als David damals, wie würde er schreiben? Wisst ihr, ich glaube, manches würde er anders machen, aber er würde trotzdem genauso wie wir heute auch staunen. Wir wissen heute von Galaxien, wir wissen von Lichtjahren, schwarzen Löchern, wir wissen von Nebel und vom Sternstaub. Es sind so viele Dinge, die wir wissen, was David nicht genau wusste. Und wir würden, glaube ich, wenn wir den Psalm schreiben würden, auch staunen und einfach uns freuen. Heute wissen wir zum Beispiel, dass die Erde nur ein Planet ist, also nicht nur, sondern einer von 8 Planeten, die sich um den Riesenstern namens Sonne dreht. Und unsere Erde sieht ja sehr groß aus und die Sonne sehr klein, aber eigentlich passt unsere Erde mehr als Millionen Mal in die Sonne hinein. Können wir uns das vorstellen, was das für Zahlen sind? Und die Sonne ist einer von sehr, sehr vielen Sternen in einer Riesengalaxie. Und wir haben von den Kindern gelernt, unsere Galaxie heißt nicht die Kakaostraße, sondern die Milchstraße. Ja, Kinder, wisst ihr das noch? Und es gibt im Weltall ein, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ein Hubble-Weltteleskop, Veit wird mich korrigieren. Er liefert uns unglaubliche Bilder, an die wir wirklich auch im Internet drankommen. Schaut euch das einfach an, wie unglaublich das ist, wie schön das ist. Und wisst ihr, die Sterne, um die drehen sich immer viele Planeten, aber ein Stern ist sehr, sehr groß. Und allmählich wissen wir so ungefähr, und es wird mit jedem Tag mehr, wie viele Sterne es gibt. Und jemand hat so eine Berechnung gemacht. Er hat gesagt, wenn ich so ganz Deutschland mit Sand füllen würde, also vom Süden bis Norden, alles mit Sand, und das 20 Meter hoch, der Sand, dann würde jeder Staubkorn dem Stern entsprechen, den wir heute kennen. Und es wird jeden Tag immer mehr. Ich weiß nicht, sprengt das deinen Verstand gerade? Meinen ja. So viel wissen wir über die Sterne und über Galaxien. Aber wisst ihr was? Wir haben mit den Kindern gelernt, egal wie viele Sterne, egal was wir kennen, nur die Erde ist perfekt für uns gemacht. Nur die Erde. Denn wisst ihr, ein Stern weiter, das wäre die Venus, dort sind das 460 Grad plus. Wow, das ist keine Chance für uns. Ein paar Sterne weiter nach hinten, zum Beispiel Neptun, minus 220 Grad. Keine Chance. Nur auf der Erde gibt's Pflanzen, Lebewesen, Sauerstoff. Merkst du, wie perfekt Gott alles gemacht hat, damit du und ich hier leben können? Wie großartig das ist? Und dann hat er uns mittendrin reingesetzt. Und wenn ich das lese, dann muss ich mit Jesaja staunen, der sagt, blickt nach oben, schaut den Himmel an. Wer hat die unzähligen Sterne geschaffen? Er. Und damit meint er Gott. Er ist das. Er ruft sie und sie kommen hervor. Jeden nennt er mit seinem Namen. Kein einziger fehlt, wenn der starke und mächtige Gott sie antreten lässt. Manchmal dreht uns fast der Kopf beim Gedanken und doch sagt Gott, er kennt jeden einzelnen Stern bei Namen. Er hat sie alle geschaffen. Aber wisst ihr was? Er hat nicht einfach so erschaffen, sondern er hat sie schön gemacht. Während wir oft so von Sorge und Alltag, ja, plagen und jeder hat es von uns, müssen wir sagen, uns umgibt eine wunderschöne Erde, ein wunderschönes Universum. Wenn David vor so langer Zeit nicht aus dem Staunen kam, wie muss es uns gehen, nachdem wir so viel mehr wissen? Und jeden Tag, wie gesagt, dürfen wir immer mehr und mehr fasziniert sein. Ich bin überzeugt, Gottes Absicht war, den Himmel so zu machen, damit du schaust und damit du einfach anfängst zu staunen und dich einfach fragst, wer war das? Wie kann man das so schön gestalten? Aber auch hier, die ganzen Berge, die Meere, alles, was du siehst, Gott hat das so wunderbar gemacht. Und bitte, geh in deinen Garten, geh nach draußen, nimm dir Zeit und nimm diese Dinge wahr. Sie sind so schön, weil Gott dir was Gutes tun wollte einfach. Und die Frage bleibt immer, was machen wir mit dieser Botschaft, die wir so sehen? Gott hat nicht gespart. Er hat überall seine Fingerabdrücke hinterlassen. Überall in der Schöpfung. Und die Frage ist, was bedeutet das für dich? Was macht es mit dir? Schaust du auf Gott? Fragst du nach ihm? Das Erste, was wir machen sollten, ist, wir sollten einfach Gott loben. Einfach ihm Danke sagen für diese wunderschöne Welt. Dieser Gott ist so unermesslich groß. Er hat das Universum mit seinen Händen gemacht, mit seinem Wort. Er hält sie fest. Aber er möchte in dem Ganzen, was er gemacht hat, in dieser ganzen Größe, und es ist unheimlich groß, er möchte dir ganz nahe dabei sein. Ich bin so erstaunt davor, wenn ich über den Weltraum lese, höre, nachdenke, dann staune ich, dass ich, ein kleiner Sandkorn, dass ich Gott wichtig bin. Wisst ihr, in den Psalmen schreibt David auch, ich blicke zum Himmel und sehe, was deine Hände geschaffen haben. Den Mond und die Sterne, allen hast du ihren Platz zugewiesen. Was ist da schon der Mensch, dass du an ihn denkst? Wie klein und unbedeutend ist er? Und jetzt kommt's. Und doch kümmerst du dich um ihn. Ist das nicht schön? In dem Ganzen sieht er dich an und er sagt, du bist mir wichtig. Du bist mir wichtig. Vielleicht bist du im Vergleich zu der ganzen Schöpfung sehr, sehr winzig. Doch, wie wir aus der Schöpfungsgeschichte wissen, als Gott alles vollendet hat und dich und mich so als Menschen reingesetzt hat, dann hat er gesagt, jetzt ist alles sehr, sehr gut. Er hat alles für dich vorbereitet, die ganze Erde. Und als alles fertig war, damit du das bestaunen kannst, hat er dich quasi reingesetzt, wie so eine Kirsche auf die Torte. Da gehörst du hin. Und deswegen sollte unser Blick sich auf ihn richten, als Schöpfer, als Richter, besonderen Blick. Auch Paulus erinnert uns dran in Römer, er sagt, seit Erschaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott erschaffen hat und können daran ihn, den unsichtbaren Gott, in seiner ewigen Macht und seinem göttlichen Wesen klar erkennen. Deshalb haben sie keine Entschuldigung dafür, vor Gott nichts gewusst zu haben. Obwohl sie von Gott wussten, wollten sie ihn nicht als Gott verehren oder ihn danken. Stattdessen fingen sie an, sich unsinnigen Vorstellungen von Gott zu machen und ihr Verstand verfinsterte sich und wurde verwirrt. Vielleicht verstehen wir jetzt, warum die Menschen oft dieser Evolutionstheorie nachlaufen. Es ist ganz einfach. Ohne Gott gibt es keinen, bei dem ich am Ende mich rechtfertigen muss. Wenn ich den Gott ausschalte und sage, dass es alles zufällig passiert, muss ich am Ende vor keinem stehen und mich rechtfertigen. Aber geh diesen Irrweg nicht. Alles ist Gottes Werk, sagt sein Wort. Die Evolution behauptet, alles ist ein Zufall, ein Ergebnis des Zufalls, ein blindes Geschehen. Ich möchte euch kurz etwas zeigen. Meiner Meinung nach ist das schönste Auto, was es gibt. Das ist AC Cobra. Unglaubliches Auto. Circa 300 PS und kostet allmählich über 1 Million. Ich glaube, das ist das allerschönste. Und das ist wirklich meine Meinung. Das allerschönste Auto, was gebaut wurde. Aber wisst ihr, das Erstaunlichste ist, das wirklich Erstaunlichste, das Faszinierende ist die Entstehung dieses Autos. Ihr würdet nie glauben, wie das passiert ist. Ein Wirbelsturm fegte über einen Schrottplatz und plötzlich aus Zufall stand dieses Auto da. So fertig. Es ist wirklich so passiert. Glaubt ihr mir? Nein, oder? Völliger Unsinn. Aber genau das spricht die Theorie der Evolution. Dass etwas Wunderschönes wie diese Welt einfach durch Zufall passiert ist. Genau das behaupten sie. Nein, das ist nicht wahr. Das ist eine Lüge. Diese wunderschöne Welt entstand nicht als Zufall. Es gibt eine deutliche Ordnung des Universums. Es gibt Gesetze. Es gibt eine Ordnung, die Gott gemacht hat. Und die Bibel zeigt uns von dieser Ordnung, erzählt uns von der Ordnung. Zum Beispiel im nächsten Vers 3, dort wird gesagt, ein Tag erzählt dem nächsten davon und eine Nacht sagt es weiter. Merkt ihr, es ist eine Ordnung da. Ein Tag dem anderen. Eine Nacht ruft der anderen zu, Gott hat es gemacht, kein Zufall. Es ist eine Ordnung da, merkst du das? Und diese Sprache, die Welt uns erzählt, die ist klar verständlich. Da sagen die nächsten Verse, es ist keine Rede und es sind keine Worte, deren Stimmen unhörbar wären. Ihre Reichweite erstreckt sich über die ganze Erde und ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Die Schöpfung, das ist das Schöne, sie kennt keine Sprachbarrieren, so wie wir. Also wenn ich nach Italien fahren würde, ich könnte keinem was erzählen. Ich spreche nur Deutsch und Russisch und eins ist schlechter als das andere vielleicht. Aber die Sprache der Schöpfung ist ganz klar und deutlich. Und dann lesen wir in den nächsten Versen, er hat der Sonne am Himmel ein Zelt gemacht und sie geht hervor wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich über wie ein Held, die Banne durchläuft. Gott offenbart uns oder Gott offenbart sich auch durch die Sonne. Die Sonne ist ein Stern, es ist riesig, es ist sehr faszinierend, was für eine Feuerkugel das ist. Und mittendrin hat sie Gott eingesetzt und wir drehen uns drumherum. Und wir lesen aus 1. Mose, dass die Sonne den Tag bestimmt. Also quasi, sie bestimmt, wann es hell wird und wann es dunkel wird. Hätten wir die Sonne nicht, das haben wir auch mit den Kindern gelernt, können wir keinen Geburtstag feiern, denn wir könnten keine Jahre zählen. Ja, weil nur so zählen wir Tage und Jahre. Aber wisst ihr, durch die Sonne offenbart sich auch unser Herr Jesus Christus. Vielleicht, wenn die Sonne nicht da ist und es ist dunkel und es ist kalt, verstehen wir diese Worte mehr, denn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandern, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Wie faszinierend ist das? Jesus ist das wahre Licht Gottes, die wahre Sonne. Er steht erhaben und prachtvoll in der Mitte, wie die Sonne das tut. Und jeder, der zu ihm kommt, wird erleuchtet, wie die Sonne, die das mit seinem Licht, ihrem Licht alles durchdringt. Auch in der Schöpfung offenbart sich Jesus Christus. Das ist so interessant. Nicht nur in seinem Wort, auch in der Schöpfung oder durch die Schöpfung möchte er sich offenbaren. So erkennen wir klar, dass wir kein Produkt des Zufalls sind. Wir sind kein Produkt des Zufalls, sondern wir sind gewollt, wir sind geschaffen und ganz wichtig, wir sind geliebt. Wenn wir Psalm 19 weiterlesen ab Vers 8, merken wir, nicht nur der Himmel redet von Gott, sondern auch sein Wort. Und das ist die zweite Offenbarung. Am Anfang nennt David, wenn er sagt in Psalm 19, die Himmel erzählen die Ehre Gottes, dann benutzt er ein hebräisches Wort und das heißt El, das spricht eigentlich von allgemeinem, ja, das ist das Wort, was allgemein für Gott steht. Aber weiter ab Vers 8 benutzt er das Wort Jahwe. Und das ist das, was bei uns groß geschrieben ist, alle vier Buchstaben. Und es ist etwas viel Persönliches. Und es ist nicht umsonst, dass er das so schreibt. Denn die Schöpfung zeigt uns ganz klar, dass es einen Gott gibt. Ja, wenn wir nach draußen sehen, das bestaunen, dann sagen wir, es gibt auf jeden Fall einen Gott. Aber eine Schöpfung erzählt uns nicht, wie wir Gott uns nähern können. Und deswegen versuchen viele Menschen, die erkennen, es gibt wahrscheinlich einen Gott, durch ihre Leistung, durch ihre Werke Gott näher zu kommen. Doch das führt ganz in die Irre. Darum hat Gott aus seiner Gnade noch eine Offenbarung uns geschenkt. Und das ist die Offenbarung durch sein Wort, wo er persönlich von sich erzählt. Und an seinem Wort erkennen wir seinen Charakter, seinen Plan und den Weg zurück zu ihm. Also das heißt, lese gerne die Bibel. Genau darauf richtet David die zweite Hälfte seines Psalmes, auf das Wort Gottes. Er beschreibt, wie vollkommen, wie zuverlässig, wie gerecht, wie wahr und wie kostbar er ist. Es ist so einzigartig. Ich kenne nichts Vergleichbares als das. Und wer schon einmal verliebt war und dieses Gefühl hatte, wie das ist, wenn man eine Nachricht bekommt von einem Menschen, den man liebt, man möchte jede Zeile durchlesen. Man möchte nicht den Brief einfach zurücklegen und sagen, hey, lese ich morgen, wenn ich so ein paar Minuten Zeit habe vor dem Frühstück. Nein, man schnappt sich diesen Brief und man liest sich das durch. Und dann nochmal, weil man denkt, ich will nochmal gucken, was wurde da nochmal geschrieben. Man verinnerlicht jedes Wort, weil es von einer Person kommt, die uns wichtig ist. So ist das mit dem Wort Gottes. Es ist ein Brief, der geschrieben ist vom Schöpfer zu uns. Und er gibt eine Orientierung, er gibt eine Klarheit, Trost, er gibt Hoffnung. Es ist alles andere als trocken, wenn wir die Bibel lesen. Er spricht das Herz an, er erzählt Geschichten, Weisungen für den Alltag. Er zeigt Gottes Treue und er redet über viele Zeiten, die die Menschen erlebt haben. Doch allzu oft behandeln wir die Bibel, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir behandeln das oft wie irgendein Buch, was wir einfach so liegen lassen. Dabei ist das so lebendig, weil Gott selber persönlich dort spricht. So wie ein Liebesbrief voller Erwartung und Staunen. Und dieses Wort ist mehr als nur ein Trost, es ist auch ein Kompass, der uns zeigt, wo wir hin müssen. Er zeigt uns, wer Gott ist, wer wir sind und wie gesagt, wie wir Gott finden können. Wenn wir zulassen, und ich möchte euch wirklich das ans Herz legen, wenn du das zulässt, dann wird das Wort Gottes in dir eine bestimmte Wirkung erschaffen. Genau davon spricht auch Paulus. Es wird deine Seele zum Beispiel erfrischen. Das ist sehr interessant. Er schenkt dir Weisheit, wenn du überhaupt keinen Durchblick hast, wenn du sagst, ich habe keine Ahnung, wie ich das lösen soll. Es wird dein Herz erfreuen, weil es keine Lüge ist, da ist kein Widerspruch. Und wenn ich das lese, dann frage ich mich, frag dich selber, was brauchst du gerade? Was braucht dein Herz gerade? Sehnt sich deine Seele nach Erfrischung? Gott hat die Kraft dazu, dir das zu schenken. Stehst du vor einer wichtigen Entscheidung? Ist das Schule, Arbeit? Ist das die Wahl des Partners vielleicht? Ich weiß nicht, was das ist, aber Gott hält seine Weisheit nicht zurück. Er würde dir das gerne geben. Und es ist erstaunlich, dass der Bruder gerade über Nineveh gesprochen hat. Aber ich habe auch darüber nachgedacht, als ich darüber das gesammelt habe. Wisst ihr, am zweiten Tag haben wir darüber gesprochen, dass wir Gott vertrauen können. Das war bei den Kindern so. Wir haben das besprochen und sein Wort ist zuverlässig. Und wenn ich die Glaubenshelden mir anschaue in der Bibel, dann muss ich sagen, das waren alles Katastrophen. Also das sind Menschen, die ich nicht in der Gemeinde wahrscheinlich hier als Älteste einsetzen würde. Weiß ich nicht. Aber Gott hat unglaubliche Dinge mit ihnen gemacht, weil sie einfach Gott gesucht haben, seine Verbindung gesucht haben. Schau mal, Mose, den wir als den Allerwichtigsten so anschauen, der das Volk geführt hat, er schreit zu Gott und er sagt, ich weiß nicht, was ich mit denen machen soll. Das ganze Volk will mich steinigen. Ich habe keine Ahnung. Er ist ratlos. Er schreit nach Gott. David ruft um Hilfe, weil seine Feinde ihn umringen. Er hat Angst. Hiob ruft zu Gott, weil er nicht mehr aushalten kann vor Schmerz. Petrus geht um Wasser unter und er schreit nach Gott, nach seiner Hilfe. Der blinde Bartimäus ruft verzweifelt nach Jesus. Hanna schreit, weil sie keine Kinder bekommen hat und gemobbt wird. Samuel ruft zum Herrn angesichts drohender Kriegsgefahr und die Menschen in Nineveh schreien, weil sie Angst haben vor Gottes Gericht. Und Gott, er hört zu. Er hört zu und er hilft. Er handelt. Gott möchte nicht, dass sein Wort nur eine Stimme von vielen ist, sondern er möchte die Stimme sein, auf die du hörst. Aber wisst ihr, weil es so viele Stimmen in der Welt gibt, Nachrichten, YouTube, Instagram und so weiter, das ist schwer, Gottes Wort zu hören in dem Ganzen. Aber er möchte, dass wir in dem ganzen Sturm der Stimmen seine erkennen. Aber dafür musst du das Wort in die Hand nehmen. Es wird kein Zauber sein. Es kommt kein Engel vom Himmel, macht Kling und plötzlich kennst du alles. Nein, nimm das Wort Gottes in die Hand und lehre es, lerne es, lies es. Wenn wir das tun, wird Gottes Wort lebendig sein. Und je mehr wir das tun, desto mehr werden wir es lieben. Wisst ihr, im Psalm 19 schreibt er weiter, die Frucht des Herrn ist rein, sie bleibt ewiglich. Die Bestimmungen des Herrn sind wahrhaftig, sie sind allesamt gerecht. Sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold, süßer als Honig und Honigseim. Können wir heute sagen, dass dieses Wort kostbarer für mich ist als Gold? Also wenn ich dir so einen Goldklumpen hier hinlegen würde und sagen würde, das oder das, was würdest du nehmen? Wenn wir noch nicht so weit sind, dann lasst uns alles dafür tun, damit es kostbarer wird als Gold. David beschreibt diese Offenbarungen und er schreibt, was es mit ihm das gemacht hat. Dass es ihn nicht gleichgültig gelassen hat, sondern er hat seine Sündhaftigkeit gesehen. Und die Folge ist, er sah das und er sah seine Fehler ein. Ja. David schließt mit Psalm 15 und zeigt, dass er demütig vor Gott kommt, dass er seine Fehler einsieht und dass er einen Erlöser braucht. Wisst ihr, nicht eine Lösung, nicht einfach irgendwas, sondern er braucht einen Erlöser. Nimm dir heute Zeit, vielleicht einfach den Nachthimmel zu betrachten. Geh einfach raus und nimm das nicht einfach automatisch an, sondern schau dir das an einfach im Gebet. Nimm dir Zeit, vielleicht nur ein paar Minuten und staune über Gott. Aber nimm auch die Bibel und lies. Vielleicht jeden Tag 15 Minuten. Einfach ein bisschen. soll der Psalm 19 einfach für dich ein Gebet sein. Aber vielleicht auch für die Kinder, die sind jetzt weg, aber manche anderen sind vielleicht noch da. Wir möchten euch einfach viel Segen wünschen für das neue Schuljahr, dass ihr einfach über Gott staunen könnt, dass ihr einfach das betrachtet, was Gott macht und staunt, denn Gott hat nicht nur die Welt gemacht, damit du staunst, sondern dass du merkst, du kannst dich auf diesen Gott verlassen, weil er so groß ist, weil du ihm wichtig bist, weil er nicht einfach die Welt macht und sich entfernt, sondern er möchte dir nahe sein und in deinen Herausforderungen da sein, als starker Erlöser da sein. Und möge Gott euch segnen und seine Hand über euch halten und dieses neue Schuljahr oder Ausbildungsjahr, möge Gott da euch ganz nahe sein. Amen.